Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um. Wir sind wieder da.
Hallöle.
Also wenn Nadja sich noch ein bisschen komisch anhört, die hatte gerade einen Niesanfall.
Ja, das stimmt.
Aber zum Glück, bevor wir auf Play gedrückt haben.
Also, entschuldigt bitte.
Genau. Es ist wieder ganz viel positives Feedback reingekommen, darüber freuen wir uns sehr. Und es sind auch wieder Folgenwünsche eingetroffen. Und heute geht es auch um eine Episode, also um einen Unfall, der sich gewünscht wurde.
Okay.
Also die Aufarbeitung dessen wurde sich gewünscht. Und welcher Unfall das genau ist, erfahrt ihr gleich. Zumindest, wenn ihr die Folgenbeschreibung noch nicht gelesen habt, weil da steht es ja immer drin.
Ja, und damit ihr euch nicht wundert, ich kenne das auch nicht. Also ich bin so wie ihr.
Genau.
Ina erzählt es und ich bin auch völlig neu da drin. Also immer in dem, was sie macht. Lass mich auch immer überraschen.
Genau, ich schreibe die Skripte, ich suche mir das alles aus dem Internet zusammen, aus den Unfallberichten, aus Zeitungsartikeln und so weiter. Und genau, Nadja kennt das alles auch noch nicht. Das ist aber immer ganz gut, weil wenn etwas für mich logisch ist, heißt es ja nicht, dass es für euch logisch ist. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn Nadja da noch nachhakt.
Genau, ich bin auf eurer Seite.
So ist es. Und ich würde sagen, aber wir fangen jetzt direkt an, denn im heutigen Fall geht es um eine McDonnell Douglas MD-11. Kennzeichen Hotel Bravo India Whisky Foxtrot. Und die MD-11 ist ein dreistrahliges Großraum-Langstreckenflugzeug, so ist das richtig, mit jeweils einem Triebwerk unter jedem Flügel und eines am Heck zwischen dem Höhen- und dem Seitenleitwerk. Mit einer Länge von 61,2 Metern und einer Spannweite von 51,7 Metern bietet sie im Flugzeugrumpf Platz für über 300 Passagiere, wenn man von einer Dreiklassenbestuhlung ausgeht. Und das Flugzeug, über das wir heute sprechen, trug die Seriennummer 48.448 und wurde am 5. August 1991 ganz neu an Swiss Air ausgeliefert. Und spätestens jetzt wissen wahrscheinlich schon ganz viele von euch, über welches Unglück wir heute sprechen. Swiss Air Flug 111. Und Swiss Air, so war es bekannt, hieß aber eigentlich Schweizerische Luftverkehr Aktiengesellschaft und wurde schon 1931 gegründet. Ihren Hauptsitz hat die Airline in Kloten im Kanton Zürich. Sie war die nationale Fluggesellschaft der Schweiz, also zumindest bis Oktober 2001, denn hier wurde bekannt, dass es Liquiditätsprobleme gibt. Und danach folgten zwar zwei Rettungsversuche, aber auch das half nichts mehr und so mussten sie im März 2002 den Flugbetrieb einstellen.
Aber gibt es nicht noch auch so eine Fluggesellschaft, die heute noch so heißt?
Ja, damit meinst du höchstwahrscheinlich die Swiss.
Genau.
Also früher war es Swiss Air.
Ah, okay.
Jetzt ist es nur noch Swiss.
Einleuchtend, okay.
Und die wurde mit Hilfe von Cross Air gegründet und gehört heute mit zur Lufthansa.
Okay, wusste ich auch nicht.
Mhm. Also theoretisch könnten wir jetzt aber auch noch ewig über Swiss Air sprechen, denn es gibt da wirklich, wirklich viel zu erzählen, weil die Firmengeschichte unheimlich lang ist, aber das ist ja heute nicht das Thema. Was wir aber definitiv sagen müssen ist, dass Swiss Air immer sehr genau auf die Ausbildung und Weiterbildung ihrer Piloten geachtet hat und also die waren wirklich die Nummer eins, wenn es um Zuverlässigkeit, Sicherheit und darum ging, komfortabel zu sein. Kommen wir jetzt aber zurück zum 2. September 1998. Zu diesem Zeitpunkt hatte die MD-11 zusammengerechnet schon 36.041 Stunden in der Luft verbracht, bei insgesamt 6.400 Start- und Landezyklen. Und die Maschine war etwas Besonderes. Weil wir haben ja eben schon kurz besprochen, dass man mit der Airline sehr komfortabel reisen kann. Und das war nämlich auch so. Denn im Gegensatz zu heute, wo ja überall Bordinfotainment bei Langstreckenflügen völlig normal ist, war das in den 90ern eben noch nicht so. Aber die Maschine hatte genau das. Zugänglich, damals aber nur für die Passagiere der First Class und der Business Class. Und das Ganze nannte sich In-Flight Entertainment Network, kurz IFEN.
IFEN?
Ja, für dieses
Ach so.
In-Flight Entertainment Network. Und also es kommt uns ja allen zugute. Ich meine, auf dem Flug nach Dubai war ich ja froh, dass wir irgendwie so ein bisschen
Ja.
Film hatten.
Ja.
Das war ja auf die Kanaren hatten wir ja gar nichts.
Ja, das stimmt. Da, aber das hält man, finde ich, aus, wenn du so 4, 5 Stunden unterwegs bist.
Wir befragen Nadja mal Ende Mai, wenn sie dann aus Korea zurück ist, also aus Südkorea zurück ist und dann 12 Stunden in der
Ja,
Blechbüchse verbracht hat.
sag ich dir, ob ich dann geschädigt bin, wenn ich da nur Filme geguckt habe. Ja, mal gucken.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann
Ja.
erzählst. Aber jetzt wollen wir dann auch langsam mal los. Und deshalb werfen wir noch einen Blick ins Cockpit. Hier befinden sich Kapitän Urs Zimmermann und First Officer Stefan Löw. Der 49 Jahre alte Kapitän ist schon eine kleine Ewigkeit bei Swiss Air beschäftigt, denn eingestellt wurde er schon 1971. 1983 wurde er zum Kapitän ernannt und 84 wurde er Ausbilder im Airbus und später auch Ausbilder für die MD-11. 10.800 Flugstunden konnte er vorweisen und es gab nie irgendwelche Zwischenfälle.
Also so ein vorbildlicher Mann.
Definitiv. Sogar beide.
Ah, okay.
Denn auch der 36-jährige First Officer konnte schon auf 4.800 Flugstunden ohne irgendwelche Probleme zurückgucken. Und auch er gehörte schon 7 Jahre zum Team von Swiss Air. Die 215 Passagiere wurden von 12 Flugbegleitern oder Flugbegleiterinnen, das wusste ich nicht genau, umsorgt, während es vom Flughafen John F. Kennedy International in New York zum Flughafen nach Genf in der Schweiz gehen sollte. Planmäßig um 0:18 Uhr hebt die MD-11 mit dem Ziel Europa ab, wo sie gegen 9:30 Uhr landen sollte. Und hier ist noch wichtig, wir sprechen in dem Fall von der Weltzeit und nicht von der Ortszeit.
Okay.
Also falls da irgendjemand guckt und er hat andere Uhrzeiten, mag das damit zusammenhängen, dass wir heute mit der Weltzeit rechnen. Nach nur 40 Minuten erreichen sie die Reiseflughöhe von 33.000 Fuß. Die meisten Passagiere waren schon entspannt und genossen den Flug. Die wenigen Passagiere in der First Class und der Business Class starteten einen Film und lehnten sich zurück. Und auch im Cockpit kehrt nach der Start- und Steigphase Ruhe ein. Der Autopilot steuert das Flugzeug, von daher konnten ja alle mal ein bisschen runterfahren. Am Funk mittlerweile nicht mehr die USA, sondern Moncton in Kanada, was zum Bundesstaat New Brunswick gehört. Gegen 1:10 Uhr bemerkt erst First Officer Löw und dann auch Kapitän Zimmermann, dass es im Cockpit irgendwie verkohlt oder verschmort riecht. Kurz danach betritt eine Flugbegleiterin das Cockpit, um zu fragen, ob die Piloten einen Wunsch haben. Auch sie bemerkt den komischen Geruch, kann den beiden aber versichern, dass es in der Kabine nicht riecht. Vielleicht kam es aus der Klimaanlage. Denn Nadja, woher kommt die Luft aus der Klimaanlage?
Hattest du das nicht schon mal erklärt? Die zieht Luft von den Triebwerken, oder?
Ja, yeah. Gut aufgepasst. Warntest. Müssen wir ja mal gucken, ob du was lernst. Aber der Geruch wurde nicht weniger, er wurde mehr. Und dann wurde auch Rauch sichtbar. Jetzt war den beiden äußerst gewissenhaften Piloten klar, dass es für sie nicht nach Genf geht. Denn jetzt mussten sie landen. Um 1:14 Uhr funken sie Swiss Air 111 Declare Pan, Pan, Pan. Weiter berichten sie von Rauch im Cockpit. Und dass sie eine sofortige Umkehr zu einem geeigneten Flughafen, wie zum Beispiel Boston. Das nimmt die Flugsicherung ernst, erklärt aber gleichzeitig, dass der Flughafen von Halifax nur 50 Kilometer entfernt ist und somit viel näher und vor allem schneller erreichbar als Boston. Die Entscheidung ist also schnell gefallen. Nun beginnen sie, die Checklisten abzuarbeiten und dazu gehört auch, die Sauerstoffmasken aufzusetzen. Diese setzen sie auf, auch wenn mittlerweile kein Rauch mehr sichtbar ist. Sicher ist schließlich sicher.
Ja, aber da merkt man aber auch, wie gewissenhaft die waren, ne?
Ganz genau. Also wir hatten es ja schon in einigen Fällen und aber die waren sofort erstmal als allererstes
Ja.
Sauerstoffmasken auf. Jetzt geht es in den Sinkflug und zeitgleich werden die Passagiere informiert. Wobei, also angeblich wurden sie nur über ein Problem innerhalb der Klimaanlage informiert. Und dass man dieses eben kontrollieren lassen muss. Aber bei der Info bin ich mir nicht ganz sicher. Swiss Air 111 wird jetzt von Lotsen nach Halifax geleitet. Sie bekommen die Vektoren für den Anflug auf Piste 06 und es sieht fast so aus, als wären sie dafür schon perfekt auf Kurs. Doch es sind nur noch 48 Kilometer und das nur, sage ich in dem Fall, weil die MD-11 einfach noch viel zu hoch war. 10.000 Fuß hätte gepasst, aber Swiss Air 111 befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer Höhe von etwa 20.000 Fuß. Außerdem möchte Kapitän Zimmermann noch Treibstoff ablassen.
Ja gut, aber die Tanks sind ja noch voll, ne? Denn sie sind ja nicht weit gekommen.
Genau, oder? Also sie sind ja gerade eine Stunde in der Luft.
Richtig.
Knapp. Und aber Treibstoff darf man ja logischerweise nicht über bewohntem Gebiet ablassen. Deshalb gibt es hierfür jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder über dem Flughafen oder über dem offenen Meer. Und die beiden entscheiden sich für das offene Meer, denn das ist schließlich gar nicht so weit weg. Von dort beträgt die Entfernung zum Flughafen Halifax knapp 40 Kilometer. Da das jetzt also erstmal geklärt ist, geht es mit den Checklisten weiter. Hierbei wird auch die Stromzufuhr zur Kabine unterbrochen. So ist plötzlich alles dunkel und die Passagiere werden nervös.
Also das wäre auch nichts für mich. Also da wäre ich durch, out of order, ja. Wenn auf einmal so das Licht ausgeht und schlimme Vorstellung.
Ja, das will man auch nicht.
Nee.
Aber die Flugbegleiterin bereiten jetzt ruhig und langsam, aber bestimmt alles eben für eine eventuelle Notlandung vor. Doch im Cockpit wird es zeitgleich dramatisch. Der Autopilot fällt aus. Mitten in der Nacht, in einer Kurve, über dem Meer. Und es ist ja alles dunkel. Da ist ja kein Licht.
Ja, tiefschwarze Nacht, ja.
Ja. Und es wird noch schlimmer. Anscheinend ist jetzt anstatt Rauch auch Feuer zu sehen. 1.24 Uhr. Kapitän Zimmermann erklärt den Notfall. Sie beginnen zeitgleich damit, Treibstoff abzulassen, teilen das dem Lotsen mit und dass sie jetzt schnellstmöglich landen müssen. Doch nur eine Minute später fallen die Instrumente im Cockpit aus. Auf dem Radar des Lotsen ist Swiss Air 111 noch zu sehen, jedoch ohne seine Höhenanzeige, was ein Zeichen für den Ausfall der Elektrik ist. Ganze 6 Minuten ist Flug 111 noch auf dem Radar sichtbar. Und dann, um 1.31 Uhr Weltzeit, stürzt die MD-11 etwa 8 Kilometer vor der Küste von Kanada in den Atlantischen Ozean. Das Ganze ereignet sich in Sichtweite des Ortes Peggy's Cove in New Brunswick, Kanada. Sofort werden alle Rettungsmannschaften, Schiffe, Boote, Hubschrauber, auch Privatpersonen, also wirklich alles, was irgendwie mobilisiert werden kann, dorthin geschickt. Doch als diese endlich an der Unglücksstelle eintreffen, steht fest, hier haben alle 229 Menschen an Bord ihr Leben verloren. Das größte Teil, das die Retter finden, war ein Teil des Flugzeugrumpfes. Es bestand aus einem Seitenteil mit 6 Fenstern.
Wow.
Und das von so einer Riesenmaschine,
ja.
Das ist wirklich...
Wie die zerschellt sein muss, ne?
Ja, der Rest war Kleidung, Koffer und so weiter. Und hier zu dem zerschellt kann ich jetzt was sagen. Also skippt gerne 15, 30 Sekunden weiter. Jetzt wird's einmal ganz kurz grafisch. Nur eine einzelne Leiche von 229 war im ganzen Stück gefunden worden.
Ach so, der Rest war...
Ja.
Oha.
So viel dazu.
Ja. Was das für eine Wucht hat, ne?
Unglaublich.
Also, oder gehabt haben muss,
ja,
ne?
Unglaublich. Ja. Als es am Morgen hell wurde, war die ganze Tragödie zu erkennen. Überall trieben kleine Trümmerteile der MD-11. Schnellstmöglich muss nun die TSB, also die Transportation Safety Board of Canada, mit den Untersuchungen beginnen. Sie wussten schon, dass es an Bord zu einem Feuer gekommen ist. Doch warum brannte es und wie konnte das Feuer so groß werden, dass die Maschine abstürzte? Die Bergung der Wrackteile gestaltet sich schwierig, denn auf einer Länge von 200 Kilometern an der Küste werden noch Dinge gefunden, die Swiss Air Flug 111 zugeordnet werden können. Über 20 Behörden aus der ganzen Welt helfen bei der Suche. Dazu kommt, dass viele Teile in 70 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund lagen.
Ja, aber 70 Meter geht ja eigentlich noch, wenn wir bedenken, dass es sich hier um den Atlantik handelt.
Das stimmt, also auf jeden Fall.
70
Und
Meter.
Wir hatten ja auch andere Fälle, wo es schon weit tiefer war.
Richtig.
Aber das war eben dann wieder, ja, Glück im Unglück. Klingt doof, aber So können sie
Ja.
die Teile relativ schnell mit Tauchrobotern und sogar mit
Bergen, ne?
Tauchern.
Als wären es jetzt 2000, 3000 Meter tief wäre,
Genau.
ne? Ja, genau.
Und sie bergen tatsächlich so viel wie möglich, inklusive der Flugdatenschreiber und des Stimmrekorders. Die finden sie sogar relativ schnell, denn nur 9 Tage nach der Tragödie werden sie schon geborgen. Während die Flugschreiber im Labor des TSB ausgewertet werden, werden die Wrackteile auf einem Luftwaffenstützpunkt in Shearwater, Neuschottland, gesammelt. Am Ende haben sie ungefähr 98% der MD-11 gefunden. Doch, also das ging jetzt nicht so schnell, wie ich es jetzt hier erzählt habe, denn bis es soweit war, verging fast ein ganzes Jahr. Weil die 98% bestanden aus über 2 Millionen Teilen. Also,
Krass.
das ist total
Ja.
verrückt. Anhand des ausgewerteten Stimmrekorders erfahren die Beamten, dass alles damit begann, dass es nach Feuer roch, noch bevor Feuer oder Rauch erkennbar war. Also so, wie wir es ja vorhin schon gesagt hatten. Und dann sahen sie den Rauch, der aber wieder verschwand, bis er dann zusammen mit dem Feuer zurückkam. Doch bevor die Ermittler mehr aus diesem Gespräch entnehmen können, endet die Aufnahme plötzlich. Und zwar nicht nur beim Stimmrekorder, sondern auch beim Flugdatenschreiber.
Ja, aber hat er sich das Feuer da schon in die Elektronik gefressen?
Ja,
Ja, bestimmt, ne?
genau das scheint tatsächlich der Grund gewesen zu sein. Weil das war nämlich ungefähr 6 Minuten, bevor die Maschine dann in den Atlantik stürzte. Nun sind die Behörden aber dann eben auf die Wrackteile angewiesen, um die genaue Ursache herauszufinden. Und in dem Fall muss man sagen, dass es ein Vorteil war, dass sie ins Meer gestürzt ist und nicht an Land zerschellt ist.
Warum?
Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mir dachte, das ist ja Quatsch. Also, bis die das alles unter Wasser da wieder rausgeholt haben. Aber in dem Moment, wo das Flugzeug die Wasseroberfläche durchbrach, wurde das Feuer sofort gelöscht.
Stimmt, und an Land jetzt weiter gebrannt.
Genau,
Ja,
und wäre
genau.
wahrscheinlich noch explodiert oder was auch
Richtig,
immer.
genau.
Und so wurde das sofort gelöscht. Das Flugzeug ist eben nicht ausgebrannt. Und so haben sie dann halt auch die Brandspuren genau sehen können. Und so können sie wahrscheinlich auch herausfinden, wo der Brand seinen Ursprung hatte. Teile mit Brandspuren ließen sich nämlich relativ schnell zuordnen. Alle gehörten in den vorderen Teil der MD-11, also Cockpit, First Class und Bordküche der First Class. Und damit beginnt die Puzzlearbeit, denn sie wollen den Teil mit Hilfe eines Käfigs in Flugzeugform rekonstruieren. Also, das ist ein Riesengestell, was wirklich maßstabsgetreu dafür ist. Hieran können die Teile befestigt werden, um alles wieder so genau wie möglich zusammenzusetzen. Und tatsächlich, nach tagelanger Arbeit mit diesen winzig kleinen Teilen, sieht das Ganze fast schon wieder so aus wie die Schnauze von einem Flugzeug. Hierbei wurde dann auch erkennbar, dass sich das Feuer in einem Hohlraum über der rechten Seite des Cockpits durchfraß. Dieser Hohlraum erstreckt sich über das gesamte Flugzeug und ist eigentlich ein überdimensionaler Kabelkanal. Doch es gibt auch einen Schott. Also so eine Abtrennung in Anführungsstrichen. Also dadurch werden zumindest 2 Teile aus diesem riesigen Hohlraum gemacht. Und das befindet sich in der Decke zwischen Cockpit und Kabine und hat eben nur kleine Öffnungen für diese Kabel, die da durch müssen. In dem Fall für Kabel der Bordelektronik, normale Stromkabel und die Klimaanlage. Denn insgesamt liegen da ungefähr 250 Kilometer Kabel. Und zusätzlich befindet sich dann natürlich auch noch Isoliermaterial da drin. Aber durch den großen Brandschaden im vorderen Bereich vor dem Schott sind sich die TSB-Ermittler sicher, dass das Feuer dort begonnen haben muss. Aber warum brannte es dort?
Kabelbrand. Also
Ja,
hört sich eher so danach an, dass du irgendwie, dass er durchgeschmort ist.
ja, genau. Und das scheint tatsächlich auch für die Ermittler das wahrscheinlichste Szenario gewesen zu sein. Denn die Beamten wissen, dass die Kabel im Cockpit und in der Nähe anders gekennzeichnet sind als an anderen Stellen. Das war für den Einbau einfacher, wenn die gekennzeichnet sind. Deshalb suchen sie jetzt genau diese Kabel in den geborgenen Überresten der MD-11. Und sie finden Kabelstücke. Insgesamt 3000 Stück.
Was für eine unglaubliche Sisyphusarbeit.
Das sage ich dir.
Oh, ich sag ja, ich bewundere das immer wieder, diese Ermittler.
Ich finde das auch total
Ja,
verrückt.
das ist wirklich Wahnsinn.
Gesucht werden Kabel, wo die Isolierung nicht mehr funktionsfähig ist. Also wo diese Kabel halt irgendwie beschädigt sind. Am Ende finden sie insgesamt 20 Kabelfragmente, wo der Kupferdraht zu einer kleinen Kugel geschmolzen ist. Und das geschieht, wenn das Kupfer im Kabel durch einen Lichtbogen schmilzt. Also wenn es zu einem klassischen Kurzschluss kommt, der eben durch einen Lichtbogen entsteht.
Ja, aber denn gleich 20 Stück?
Ja. Fand ich auch krass. Vor allem viele davon, also insgesamt 8, gehörten zu diesem IFEM, zu diesem Infotainment. Doch niemand kann sagen, welches dieser 20 Kabel genau für den Brand verantwortlich war. Bis ihn Kommissar Zufall zur Hilfe kommt. Weil gerade in dem Moment, als der Experte, der für die Kabeluntersuchung zuständig war, alles einpacken wollte, fällt ihm noch eine Stelle auf.
Ja, also 21.
Genau. Und aufgrund ihres Aussehens, ihrer Beschaffenheit und ihrer Positionierung, nämlich genau dort, wo eine Metallschelle alles an Ort und Stelle halten sollte, sind sich nun alle einig. Das Metall der Schelle beschädigte wahrscheinlich durch die ganz normalen Vibrationen, die du im Flugzeug hast, die Kabelummantelung. Und dann entstand genau dort ein Lichtbogen zwischen Kupferdraht und Metallschelle. Und der war so heiß, dass die Umgebung Feuer fing und es dadurch wahrscheinlich zu einem Schwelbrand kam in diesem Dämmmaterial. Der Gedanke macht sich breit, dass es eventuell an einem nicht richtigen Einbau des Infotainments lag. Und Swiss Air reagiert prompt. Sie lassen das Bordinfotainment unverzüglich aus all ihren Flugzeugen ausbauen. Allerdings bleibt jetzt noch zu klären, ob es hätte auch anders ausgehen können. Also, wenn die Piloten gegebenenfalls anders reagiert hätten oder irgendwas anders gemacht hätten.
Ja, das stimmt schon, aber ich überlege gerade, das sind dann das auch für Kosten.
Das war denen egal, ja.
Alles wieder ausbauen zu lassen. Ich meine, die haben ja nicht nur ein oder zwei Flugzeuge. Genau.
Und es war denen völlig egal.
Das finde ich schon, krass.
Ja, aber da sehen wir schon, wie sicher die eigentlich waren.
Ja, natürlich.
So viel Wert auf Sicherheit.
Aber du musst die ja auch außer Betrieb nehmen. Und das geht ja nicht von einem Tag oder so, die Kabel da rausnehmen, sondern
Hammer. Es wird wahrscheinlich auch nach und nach passiert
sein. Ja, natürlich, aber trotzdem, das finde ich ja krass.
Und dann wurden halt Stimmen laut, wie hätten die Piloten was anders machen können, waren die Piloten vielleicht doch schuld.
Ja, also wieder so dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Genau. Ja. Und dafür nehmen sich aber die Ermittler wieder die Flugschreiber zur Hilfe. Und dabei fällt auf, dass das Feuer im Cockpit erst richtig aufloderte, als sie den Kabinenstrom und somit auch die Klimaanlage abschalteten. Denn dadurch hörte ein Luftsog auf, der vorher den Rauch anscheinend vom Cockpit weggesaugt hatte. Der Grund, warum es sich in die andere Richtung fraß. Hier wütete es zwar in der Deckenverkleidung, bis es schließlich dann aber die Steuersysteme lahmlegte und das Flugzeug dadurch nicht mehr steuerbar war.
Ja, aber das Abschalten des Kabinenstroms war wahrscheinlich Teil der Checkliste, oder?
Genau. Richtig. Also es gehörte bei Swiss Air zu den Vorschriften, wenn es zu Rauch im Cockpit kommen sollte.
Dass man gut.
Genau. Klar. Na, also hätten sie gewusst, wo es brennt, vielleicht hätten sie es dann anders gemacht, aber es war einfach das korrekte Vorgehen.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, es gibt auch Kritiker, das hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, ob sich die Piloten zu viel Zeit ließen, also als es um das Ablassen des Treibstoffs ging und so, weil schließlich waren sie ja schon auf perfektem Kurs nach Halifax. Und man sagt, sie hätten nämlich auch ohne Treibstoff ablassen landen können. Doch Berechnungen von den TSB-Experten besagen, dass sie es nur geschafft hätten, wenn sie direkt um 1.14 Uhr, also bei der Pan-Pan-Meldung, direkt in den Sinkflug gegangen wären.
Ja, aber da wussten sie doch noch gar nicht, auf welchen Flughafen sie ausweichen sollen.
Richtig, genau. Hä? So. Und was aber eigentlich noch klarer ist, dass wenn sie das getan hätten, hätten sie von der Meldung bis zum Flughafen 13 Minuten gebraucht. Sie hatten aber nur 10.
Ja, also wäre es egal gewesen, sie hätten es in keinem Fall geschafft. Also das.
Nee, hätten sie auch nicht. Nee. Und genau das ist es nämlich. Und deshalb wurden Urs Zimmermann und Stefan Löw von jeglicher Schuld freigesprochen.
Ja, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, denn wir hatten ja schon mal über Feuer im Flugzeug gesprochen, aber auch von feuerfestem Material oder eben sowas, das nicht so schnell brennt. Gibt es dazu noch was?
Ja, Dazu kann ich noch was sagen, denn Materialien, die in Flugzeugen verbaut werden, müssen vorher auf ihre Entflammbarkeit getestet werden.
Ja, aber das hat ja wohl nicht so gut geklappt, oder?
Also nicht wirklich. Nee. Aber wir kommen da jetzt zu. Denn die Ermittler gehen alles nochmal durch und kommen dabei auch zu der Ummantelung der Fiberglasisolierung. Das Ganze nennt sich MPET. Auch an den gefundenen Resten werden Brandspuren gefunden. Also es ist auch kein Wunder, denn in den USA wurde das Material in rund 700 Flugzeugen verbaut. Bei Tests, wo ein Stück MPET angezündet wurde, brannte es sofort lichterloh. Und das, obwohl die FAA den Stoff 10 Jahre zuvor getestet und genehmigt hat. Bei weiteren Recherchen fand man dann heraus, dass es auch in anderen Flugzeugen immer mal brannte, wo MPET verbaut wurde. Und daraufhin empfahl McDonnell Douglas, also der Flugzeughersteller, es aus allen Flugzeugen entfernen zu lassen, und auch die FAA kam zu diesem Schluss. Aber es wurde nicht verboten und anscheinend auch nicht aus allen Flugzeugen entfernt. Denn das Ganze war schon 4 Jahre vor unserem Unglücksflug. Anscheinend ist vorher einfach nie genug passiert. Da sind wir wieder an dem Punkt.
Ja, genau. Das hat das ja jedes
es
Mal
so. Es ist so,
ne?
Schlimm.
Ja, dass man nicht vorsorgen kann, sondern genau. Immer darauf wartet, dass was passiert. Und dann kann
Weil
man,
wenn ich das schon empfehle,
ja,
dann muss ich doch sagen, Leute, das ist keine Empfehlung.
Ja, aber das ist für mich dann auch wieder so eine Milchmädchenrechnung. Wahrscheinlich ging es da auch wieder um die Kosten.
Ja.
Aber andersrum lässt man alle Kabel ausbauen. Da sind die Kosten denn egal, verstehst du? Also von diesen
Entertainment. Ich weiß halt nicht, ob also dieses Infotainment hat ja wohl Swiss Air einbauen lassen. Und diese Ummantelung von diesem, also dieses MPET, wurde ja von McDonnell Douglas eingebaut. Mhm. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob die das hätten auch wieder ausbauen müssen.
Ach so. Okay, weil, wie gesagt, das ist natürlich, wäre dann andersrum eine Milchmädchenrechnung.
Ja. Aber jetzt, nachdem das passiert ist, wurde es dann verboten, wobei auch hierfür eine Frist von 4 Jahren gesetzt wurde.
Also naja, man das hat, kannst du ja nicht von heute auf morgen.
Genau, es geht halt nicht, aber 4 Jahre sind halt auch einfach ziemlich lang.
Ja.
Erst am 27. März 2003, also 4,5 Jahre nach dem Unglück, wird der abschließende Unfallbericht veröffentlicht. Und in diesem steht, ganz wichtig, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, weil das ist alles viel, viel länger und ich würde euch jetzt, damit wirklich bestimmt 5 Minuten, könnte ich euch das jetzt runterrattern, aber...
Also wen das so brennend interessiert, der kann das auch googeln.
Genau, und bei Aviation Network findet ihr das nochmal.
Und komplett.
Genau, da könnt ihr dann gerne nochmal reingucken. Hier ist auf jeden Fall der Auszug. Die Zertifizierungsstandards für Flugzeuge hinsichtlich der Entflammbarkeit von Materialien waren unzureichend. Das Deckmaterial der im Flugzeug verwendeten Wärmedämmmatten vom Typ MPET waren entzündbar. Andere Arten von wärmedämmenden Materialien weisen nach der Entzündung ähnliche Flammenausbreitungserscheinungen auf wie MPET-beschichtete Dämmmatten. Silikon, Elastoma, Endkappen, Klettverschlüsse, Schäume, Klebstoffe und wärme- und schallisolierende Verbindungsbänder trugen zur Ausbreitung und Intensität des Brandes bei. Die im Flugzeug verwendeten Leistungsschalter entsprachen denen in Flugzeugen im Allgemeinen und boten keinen Schutz gegen alle Arten von Lichtbögen. Der Brand entstand nämlich höchstwahrscheinlich durch einen Lichtbogen. An einem Abschnitt des Kabels der Stromversorgungseinheit des Bordunterhaltungssystems wies ein durch einen Lichtbogen verursachter Bereich verfestigtes Kupfer auf. Im Brandherd waren keine fest installierten Rauch- und Brandmelde- oder Löschanlagen vorhanden und deren Vorhandensein war auch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Zur Unterscheidung von Gerüchen und Rauch unterschiedlich potenzieller Quellen verließ man sich auf Seh- und Geruchssinn. Für das verunglückte Flugzeug existierte kein integrierter Brandbekämpfungsplan für den Flugbetrieb und ein solcher Plan war auch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Daher verfügte die Flugbesatzung über kein Verfahren oder Schulung, die sie angewiesen hätten, die Rauchquelle energisch zu lokalisieren und zu beseitigen, sowie die Vorbereitung für eine mögliche Notlandung zu beschleunigen. Mangels eines solchen Brandbekämpfungsplans konzentrierten sie sich auf die Vorbereitung des Fluges für die Umleitung und Landung. Es besteht keine Verpflichtung, einen durch Feuer verursachten Ausfall bei der für die Zertifizierung erforderlichen Systemsicherheitsanalyse zu berücksichtigen. Der durch Feuer oder verursachte Ausfall von Silikonelastomer-Endkappen an den Klimaanlagenkanälen führte zu kontinuierlicher Zufuhr von klimatisierter Luft, die zur Ausbreitung und Intensität des Feuers beitrug. Und der letzte Punkt. Der Ausfall der primären Fluganzeigen und das Fehlen visueller Referenzen nach außen zwang die Piloten, sich zumindest in den letzten Flugminuten auf die Standby-Instrumente zu verlassen. In der sich verschlechterten Cockpit-Umgebung hätten die Positionierung und die geringe Größe der Instrumenten es den Piloten erschwert, auf deren Verwendung umzusteigen und die korrekte räumliche Orientierung des Flugzeugs beizubehalten. Also das war nämlich jetzt schon viel, ja, fand ich.
Ja.
Deswegen habe ich das gekürzt und den Rest rausgelassen. Aber ihr findet das alles online, wenn euch das wirklich interessiert und ihr da nochmal nachgucken wollt.
Ja, aber das war ja mal wieder heftig heute, ne?
Ja, und wir sind noch nicht am Ende.
Weil ich finde das echt heftig, weil wie gesagt, in etwas über 6 Wochen fliege ich selber mit so einem Ding.
Ja.
Und
aber überleg, wie viele am Tag fliegen und es passiert zum Glück
ja,
nichts.
Ja, das stimmt schon, aber ja, okay. So, der ist nach Rauch riechen, werde ich gleich sagen, ich weiß, was es ist.
Du fliegst ja aber auch nicht First Class.
Nee, das stimmt leider nicht. Aber kann ja auch sein, dass es hinten mal schmuggelt.
Ja, da komme ich jetzt nämlich dazu, weil es gibt ja noch 1, 2, 3 Dinge, die ich jetzt in der Geschichte noch nicht drin hatte, die ich aber noch erzählen muss. Und da kommen wir nämlich auch zu dem hinteren Teil, weil die Ermittler gehen davon aus, dass die Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs von dem Ganzen gar nichts mitbekommen haben. Das finde ich noch viel schlimmer.
Krass.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es schlimmer finde, weil vielleicht haben die tatsächlich nichts mitbekommen. Bis auf diese, dass sie sich auf die Notlandung vorbereiten.
Ja.
Aber da hat's ja nicht gerochen, da war kein Feuer zu sehen.
Ja, das
wenn,
stimmt.
Haben das wohl nur die Passagiere von der First Class.
Also ich sag mal, wenn, ja, also ich wäre es, glaube ich, besser finden, wenn ich das auch nicht wüsste.
Ich will's gar nicht erleben.
Nee, nein, das ist Fakt, ne? Aber wenn das eintreten sollte oder das wäre jetzt
nein, wir reden
in
auch
dem
nicht
Fall.
Von, nein.
So, also das ist schon heftig, ne?
Ja.
Krass.
Und weiter geht es damit, dass die Ermittler kurzzeitig sogar dachten, dass das Ganze eventuell ein Terroranschlag gewesen sein könnte. Denn sie haben unzählige kleine Kügelchen gefunden, ähnlich wie Schrot.
Mhm.
Und zwar in allen möglichen Insitze, in Rumpfteilen und so weiter. Das Ganze löste sich aber auf, als sie sich die Frachtpapiere ansahen. Denn im Frachtraum befanden sich laut Manifest kistenweise Kugeln für Kugelschreiberminen. Und der Aufprall, da sieht man es nämlich wieder, muss so heftig gewesen sein, dass sich diese einzelnen Kügelchen durch die Decke des Frachtraums bohrten und dann eben in allen möglichen stecken blieben.
Hammer.
Also es ist
ja
unfassbar.
Deswegen sage ich ja, also man kann sich den Aufprall gar nicht vorstellen. Also das muss ja,
ja,
so eine gewaltige Kraft hinterstecken.
Außerdem befand sich an Bord von Flug 111 laut dem Manifest fast 1 Kilo Diamanten, 1,8 Kilogramm Uhren, 4,5 Kilo Schmuck und knapp 50 Kilo Bargeld.
Wahnsinn.
Alleine die Diamanten hatten schätzungsweise einen Wert von 300 Millionen US-Dollar. Ja.
Da, möchte ich aber nicht wissen, wie viel dahin sind dann. Oder meinst du, das war abgesperrt?
Wahrscheinlich war es abgesperrt.
Ja, krass. Und, oh.
Und es wurde nicht ein Diamant gefunden.
Krass.
Nicht einen. Also deswegen munkelt man auch so ein bisschen Verschwörungstheorie,
ja,
der hängt da
ja
mit drin.
Ja.
Das habe ich jetzt hier rausgelassen. Also ich erzähle euch jetzt noch 1, 2, 3 Dinge, die dazugehören. Aber ich möchte hier nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien eingehen. Gerade weil es auch hieß, der Kapitän hätte ja auch da drin verwickelt sein können. Und ich finde,
aber
das macht
ja,
man nicht.
Nee, aber das ist ja immer so.
Genau, aber das wollte ich nicht. Und die beiden sind von jeglicher Schuld befreit worden. Und es ist auch gut so.
Ja, genau.
Weiter waren 2 Gemälde von Picasso an Bord.
Oh, krass.
Mhm.
Also sind die hinüber.
Ja.
Ja. Kriegst ja nicht wieder sowas, ne?
Nein.
Nee.
Und jetzt habe ich noch 2 Dinge. Erstens, die Regierung von Nova Scotia in Kanada errichtete 2 Gedenkstätten. Eine findet man in the Whale's Back, nördlich von Peggy's Cove. Und die zweite, etwas kleinere, liegt in der Nähe des Water Beach Provincial Park, denn hier sind die sterblichen Überreste der Opfer beigesetzt. Und das Letzte, also was ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen abartig finde, ist, es gehört aber dazu, ich muss das erzählen, weil das findet auch jeder online, der es sucht. Im Jahr 2011, also 13 Jahre nach dem Unglück, gab es eine Dokumentation im kanadischen Fernsehen, wo der TSB vorgeworfen wird, nicht in alle Richtungen ermittelt zu haben. Und zwar wird ihnen das vorgeworfen von einem ehemaligen Ermittler. Angeblich soll nämlich 10-mal so viel Magnesium im Wrack gefunden worden sein, als erwartet. Und Magnesium kann ja auch als Brandbeschleuniger dienen. Weiter würde man es komisch finden, dass eben nicht ein Diamant wieder aufgetaucht ist. Und dann gibt es auch noch Spekulationen darüber, dass eventuell der britische Geheimdienst in das Ganze verwickelt ist, weil ein gesuchter MI6-Agent eigentlich auf den Flug gebucht war.
Ach Gott.
Aber, also dieser MI6-Agent soll im Vorfeld streng geheime Infos an die Medien weitergeleitet haben. Aber, also er war auf den Flug gebucht, aber er war gar nicht im Flugzeug. So. Und, also der lief in Kanada, der Film, oder die Doku. Und in der Schweiz wurde der Film eben gar nicht erst gezeigt, weil er auf viel zu viel Spekulation beruhte.
Ja, aber das kennt man ja, wie gesagt, World Trade Center.
Richtig, und da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Also, das findet ihr, wenn ihr das googelt oder so. Aber das ist für uns.
Gut, mit den Diamanten ist schon ein bisschen merkwürdig, dass da nicht einer, man, die finden so viele Kleinteile.
Ja.
Und da finden sie nicht mal einen Diamanten, der da, das finde ich schon, vielleicht war es ja auch gar nicht an Bord.
Man weiß
das nicht, ne?
Genau.
Ja.
Aber damit bin ich jetzt am Ende.
Jo.
Ja. Und,
war wieder spannend.
Ja, heftiger Fall, wie ich finde.
Ja. Na, vor allen Dingen finde ich auch immer gut, ein Toter ist schon genug, ne? Aber dass dann schon wieder so viele Leben ausgelöscht sind, ne? Tut mir nur halt wieder leid um die Opfer.
Ja,
ne?
Total. Ja, damit sind wir jetzt am Ende.
Ja.
Genau. Wir sagen bis in 14 Tagen.
Genau.
Und schreibt uns gerne, kommentiert gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
So sehe ich das, auch negativ.
Ja, aber lieber hören wir eigentlich positiv.
Natürlich positiv, aber wir nehmen auch negative Kritik an. Das ist ja selbstverständlich.
Genau. Also, macht es gut. Wir hören uns in 14 Tagen.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mit einer Länge von 61,2 Metern und einer Spannweite von 71,7 Metern bietet dieses, also, jetzt geht ja schon großartig los. Mit einer Länge von 61,2 Metern und einer Spannweite von 71,51,7. Swiss Air hieß eigentlich, achso, ja, macht Sinn. Da sind sie wieder, die Grillen, die ich
ach
höre.
Achso, okay, sorry.
Jetzt war den meisten Time das dem Loten mit dem Loten. Diese 98% des Flugzeugs bestanden aus über 2 Millionen. Der Gedanke macht sich breit, dass es eben an einem nicht korrekten. Oh, das ist doch mal scheiße. Genau.
Grillen.
Cheep, cheep, cheep. Ich kann keine Grillen, ich kann nur einen Vogel.